Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Weißt du was, Bernd? 10 Minuten mit dir zu reden, sind mir einfach zu wenig am Tag. Ich brauche mehr.
Das kann ich mir vorstellen. Ich rede auch gerne mit mir selber, weil ich mir denke, ne, dann komme ich auch in den Genuss, in den ihr immer kommt. Und sogar umsonst, weil ich bezahle mich ja nicht dafür. Ne?
Da kommt immer was raus, wenn du mit dir selber sprichst, oder?
Also spektakuläre Gedanken, ja.
Immer absolut. Kluge Gedanken. Da kann zumindest keiner sagen, das ist Blödsinn, ne? Weil du selber einfach sagst, ja, da hast du jetzt wieder recht. Ah ja, da auch.
Nee, meistens mache ich so, das ist aber ein kluger Gedanke. Stark.
Kluge Gedanken und kluge Ideen hat auch die Bissl Hockey Fankurve, muss man sagen. Also bevor wir hier loslegen, vielleicht mal so ein kurzer Blick wieder in den Maschinenraum zum Thema Steady auf der einen Seite und zum Thema WM-Crowdfunding. Also aktuell 2 Möglichkeiten, hier Bissl Hockey zu unterstützen, unsere Arbeit zu unterstützen. Einmal natürlich fortlaufend über Steady, steady.de/bisslhockey. Da bekommt ihr jeden Wochentag die 10 Minuten Eishockey. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr diesen Feed hört, dann kriegt ihr ja die Tops und Flops immer, den längeren 10-minütigen Podcast sozusagen immer am Montag. Und auch von Dienstag bis Freitag machen wir eben diese 10 Minuten Eishockey dann immer zur Mittagspause. Steady.de/bisslhockey ab 3 € im Monat. Dann, warum machen wir Steady und warum holen wir uns keinen großen Sponsor rein? Weil wir natürlich unabhängig bleiben wollen.
So ist es. Und das machen wir ja nicht nur in Podcasts, sondern wir schreiben ja auch Texte, unter anderem am Wochenende die langen Best of Seven, die wir uns jetzt geeinigt haben, dass die eigentlich immer am Samstag kommen. Wir dachten, das ist doch wie so eine schöne Wochenendzeitung für euch. Ne? Also Samstag, die meisten von euch ja schönerweise frei, und dann könnt ihr schön Samstag irgendwann einen langen, langen Text lesen, was uns in der Eishockey-Woche so aufgefallen ist. Immer mit einem großen Thema der Woche, aber auch mit vielen kleineren Themen, die angeschnitten werden. Und dann haben wir jetzt in den Playoffs noch was Neues, nämlich unsere 3 Gedanken. Das heißt, immer wenn es einen DEL-Playoff-Spieltag gab, habt ihr am nächsten Morgen, meistens so um 9 oder 10 Uhr, bekommt ihr noch einen kleinen Text, der nennt sich 3 Gedanken, weil dort klugerweise dann auch wirklich 3 Gedanken zu den Playoffs drin sind.
Ganz genau. Das ist Steady, also einmal die 10 Minuten Eishockey und unsere Texte. Und ich finde tatsächlich, also wir haben ja auch gesagt, wir müssen wieder mehr Texte veröffentlichen. Was machen wir so eine wöchentliche, wir haben es am Anfang Kolumne genannt, ja, Best of Seven, die Highlights unserer Eishockey-Woche, also aus den 7 Tagen, was war das Beste? Erstmal, ja, mit so 3, 4 Punkten angefangen. Mittlerweile sind es dann halt schon wieder 5 bis 10 Punkte und auch ein paar kleinere, kurze Gedanken, wo Links dabei sind. Es ist einfach der Eishockey-Longread. Ich muss auch sagen, es gibt das in der Form sonst nirgends in Deutschland. Also das ist einfach eine Zusammenfassung der Eishockey-Woche. Natürlich mit ein bisschen mehr Fokus auf das deutsche Eishockey, aber nicht nur auf die Aktualität, sondern auch übergeordnete Themen. Auch Blick in die internationalen Ligen. Vielleicht mal ein paar verrückte Geschichten, mal ein paar schöne Geschichten. Und auch sowas wie die 10 Minuten Eishockey. Also jeden Tag gibt's nicht. Wir machen das weiterhin. Wir haben Bock drauf. Wir geben Gas. Und je mehr ihr Gas gebt, da mit der Unterstützung steady.de/bisslhockey, desto mehr Gas geben wir auch. Das ist das eine. Und das andere ist jetzt unabhängig von Steady, sondern das ist das, was wir auch die letzten Jahre immer gemacht haben. Wir haben uns entschieden, die WM auch ausführlich zu begleiten im Podcast und auch dieses Jahr mit Texten. Da läuft das Crowdfunding. Es ist klar, es wird dieses Projekt wieder geben, weil wir die erste Stufe erreicht haben. Aber wir bitten euch natürlich und freuen uns, wenn ihr uns weiter unterstützt, weil das einfach Teil unserer Arbeit dann während dieser Weltmeisterschaft ist. Also im Mai steht bei uns beiden diese Weltmeisterschaft komplett im Fokus. Du bist in Herning, du bist dabei, bist bei den deutschen Spielen vor Ort, du kannst Töne einsammeln, du kannst das noch besser einordnen, weil du eben auch mit den Leuten sprichst. Ich kommentiere die Spiele, jetzt nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch andere Spiele bei Sportdeutschland TV. Das heißt, wir sind drin im Thema und wollen euch über Bissl Hockey daran teilnehmen lassen.
Genau, und dafür brauchen wir auch Unterstützung, und die ist ja wirklich schon da. Die erste Crowdfunding-Stufe haben wir schon erreicht nach wenigen Tagen, also sensationell. Vielen Dank für die ganze Unterstützung von euch. Aber es gibt noch weitere Stufen, weil wir uns natürlich im Vorfeld schon überlegt haben, dass ihr so verrückt seid, dass ihr das wieder sofort sponsert. Und je mehr reinkommt, desto mehr bieten wir auch, weil es ist ganz klar, wenn viel über das Crowdfunding reinkommt, sind wir nicht so darauf angewiesen, also natürlich immer noch, aber weniger angewiesen, für andere zu arbeiten. Das heißt, es bleibt mehr Zeit für dieses Projekt, und auch da haben wir uns überlegt, wenn noch gewisse Stufen in diesem Crowdfunding erreicht werden, wird es da auch Texte geben, auch sowas wie 3 Gedanken und sowas, also da wird es immer, immer mehr geben.
Genau, und perspektivisch, also ich meine, du bist einmal am Wochenende mindestens im Stadion und siehst auf jeden Fall 2 DEL oder DEL2-Spiele, ja, sorry, ja, also vielleicht haben wir sogar den Vorteil aus Bissl Hockey-Sicht in der nächsten Saison, dass wir die DEL und die DEL2 da sozusagen dann covern können. Ich bin normalerweise einmal am Wochenende auch beim Kommentieren. Ich kann mir auch vorstellen, noch ein zweites Mal am Wochenende in den Stadion hier im Süden zu fahren, um ein Spiel anzuschauen und dafür exklusiv für Bissl Hockey dann zu berichten. Aber das ist natürlich die Frage, wie wächst dieses Projekt weiter? Und es ist einfach rein die Crowd. rein User finanziert. Wir wollen keine Sponsoren mit reinnehmen. Es gibt immer mal wieder Anfragen auch über größere Podcast-Plattformen zum Beispiel, die sagen, ja, kommt doch damit dazu und dann könnt ihr das monetarisieren. Und dann ist aber immer die Sage, okay, da wird dann zwischendrin Werbung gespielt oder es sagt vielleicht auch mal ein größerer Sponsor, okay, oder wir haben auch noch keinen größeren Sponsor gefragt, ja, würdet ihr das unterstützen, dieses einmalige Projekt in Deutschland, ja, dass es so nicht gibt, weil wir es nicht wollen, ja, weil wir keinen Sponsor da haben wollen, der sagt, okay, das ist das Geld, das ihr bekommt im Monat, aber da hätten wir noch dann schon die Bitte und die Erwartung und das und das und das. Sondern wir wollen so über Eishockey sprechen, wie wir das eben wollen, uns da nicht einschränken lassen. So ist es.
Ja, auch nicht nur sprechen, auch Social Media. Genau. Also wir würden auch nicht von irgendwelchen Sponsoren oder von irgendwelchen Firmen uns sponsern lassen und dann müssen deren Werbespots auf unseren Kanälen laufen. Nee, das machen wir nicht und wir wollen es doch gar nicht moralisch werten, wenn das andere machen. Macht, was ihr wollt. Wir machen, was wir wollen und es gut ist.
So ist es. Und was haben wir gestern gemacht? Wir haben Nico Sturm zugehört, als er wieder mal sehr ausführlich über Eishockey gesprochen hat. Mal kurz zu dieser Situation, zu diesem Setting. Bernd, du warst ja schon öfter drin, auch mit dabei bei diesen Calls. Man muss sagen, die NHL oder die Agentur, die das macht in Europa, in Deutschland, macht es mittlerweile besser. Also wenn es was zu berichten gibt über deutsche Spieler, jetzt in dem Fall, in unserem Fall, dann auch mit ein bisschen Verzögerung jetzt in dem Fall. Ja, der Wechsel von Nico Sturm von San Jose gegen Florida war natürlich der Aufhänger mit ein bisschen Verzögerung, aber die Spieler sind dann in einer Presserunde, die ist digital und da werden dann deutsche Journalistinnen und Journalisten eingeladen dazu und ja, können dann dem Spieler Fragen stellen.
Genau, also wir haben uns ja auch schon oft drüber beschwert, dass dieses Grow the Game, wie es von der NHL immer genannt wird, eigentlich ein bisschen Lippenbekenntnis oder lächerlich ist. Also bis auf diese paar Spiele, die meistens in Prag, Stockholm oder Tampere stattfinden, gibt es ja so gut wie nichts in Europa. Dann gab es vor dieser Saison, hat eine Agentur, eine deutschsprachige Agentur aus der Schweiz, im Auftrag der NHL mit europäischen Eishockey-Journalisten und Journalistinnen gesprochen und hat gefragt, was wollt ihr denn eigentlich, was können wir besser machen? Und ich wurde auch angefragt und es gibt noch ein paar andere, die angefragt wurden, die ich kenne. Und eigentlich haben alle gesagt, es geht um Zugänge. Es geht wirklich darum, dass wir häufiger mit den Spielern reden wollen. Das ist für uns natürlich nicht einfach, Zeitverschiebung, wann können die, wann haben die Lust und sowas. Und dann gibt es jetzt eine andere Agentur hier aus Düsseldorf und die hat das jetzt übernommen für die NHL. Und die organisiert jetzt mit eigentlich allen deutschen NHL-Spielern mindestens einmal in der Saison, teilweise auch häufiger, einen Call. Das heißt, müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein Zoom-Call, da sitzt dann der Spieler bei sich da, meistens irgendwie im Trainingsbereich oder in der Trainingshalle oder in der anderen Halle, wo auch immer, sitzt er dann da vor dem Laptop und wir sind alle zugeschaltet und können halt Fragen stellen. Und das gab es halt gestern wieder mit Nico Sturm.
Genau. Das gab es vorher schon mit Leon Dreiseitel zum Beispiel, mit Moritz Seider, Tim Stützle war da schon da, gut, Peterka war da auch noch im Call, der war halt vor der Saison in Deutschland, in München. Aber also die deutschen Spieler, je nachdem, wenn es was zu berichten gibt, bei Dreiseitel war es auch die Vertragsverlängerung, jetzt bei Sturm der Wechsel, dann stehen die Spieler Rede und Antwort und Nico Sturm ist auch in dieser Situation einfach speziell, muss man sagen. Du kennst ihn ja von den Weltmeisterschaften schon in der Mixed Zone, anderes Setting. Jetzt in dem Fall sitzt er halt da vor der Kamera, weiße Wand, da war irgendwie so, ich habe keine Ahnung, war da so ein, ich habe immer so gemeint, über seinem Kopf ist so ein Hahn oder irgendwie sowas.
Also,
ja,
eine Steckdose.
Ja, es war irgendwie, war natürlich keine europäische Steckdose, es sah irgendwie komisch aus, ne? Aber egal. Also dann sitzt er da halt vor der Kamera, aber von der Art her, so wie du ihn wahrscheinlich auch kennengelernt hast bei der Weltmeisterschaft.
Ja, absolut souverän. Also normalerweise sind diese Calls immer auf eine Viertelstunde begrenzt. Und das ist ja manchmal ein bisschen wenig, weil da sind ja schon so 10 bis 20 Leute drin, die Fragen stellen wollen. Und es gibt ja auch manche, deren Fragen dauern 2 Minuten. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Und dann wird relativ knapp geantwortet. Jetzt muss man sagen, dass die Leute, die da sind, eigentlich alle ganz gut reden können. Also selbst Dreiseitel, von dem ja viele sagen, der wird nicht reden, auch der gibt da mal eine Antwort, die 2 Minuten dauert. Aber die Idee ist immer, dass es relativ schnell beendet ist, ne? Mal so kurz 3, 4 Aussagen. Aber Nico Sturm, der redet einfach eine halbe Stunde. Das ist dem völlig egal, ne? Also klar, wahrscheinlich ist er auch froh, wenn es vorbei ist und dann einen freien Tag hat. Aber grundsätzlich geht der keiner Frage aus dem Weg und der ist auch keiner, der sich auf Phrasen zurückzieht, sondern der antwortet lang und ausführlich und vor allen Dingen auch mit ordentlichen Gedanken. Also da sieht man schon dass da einer ist, der jetzt das nicht irgendwie so als lästige Pflicht sieht, sondern der wirklich auch was erzählen will.
Und dann würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen das Gesamtpaket, Nico Sturm. Der weiß, was zu seinem Beruf dazugehört. Der hat sich, das sagen alle, die ihn verfolgen, alles, was er hat, erarbeitet. Der ist in der NHL ein Roleplayer. Der hat seine ganz spezielle Rolle. Werden wir später auch noch dazukommen, was seine Qualitäten sind und wie er sich auch mit diesen Qualitäten auseinandersetzt und wie er sie sich angeeignet hat, zum Beispiel eben das Bulli-Spiel. Aber er ist einer, der weiß, okay, das gehört dazu, das gehört dazu, das gehört dazu und ich muss das alles machen. Und er macht es auch konsequent, finde ich.
Ja, und er macht vor allen Dingen auch, oder sagen wir so, er strebt jetzt nicht nach unrealistischen Zielen. Er weiß, das ist das, was ich kann, das ist das, was von mir erwartet wird und dann mache ich das auch. Und ich glaube, der hat gar kein Problem damit, dass er nicht jedes Jahr 25 Tore schießt und 30 vorbereitet, sondern er weiß halt, ich bin für Energie zuständig, für Unterzahl, für gute Defensive. Klar, darf auch mal ein Tor machen, das ist bestimmt nicht verboten, aber das ist nicht die Hauptaufgabe und damit hat er sich völlig arrangiert und genau solche Leute brauchst du natürlich auch.
Und er hat sich damit arrangiert, dass er einfach ein Spielertyp ist, der in jede Mannschaft irgendwie reinpasst, ne? Also so ein Spieler will jede Mannschaft haben und dann kann es mal passieren, dass er einen Stanley Cup gewinnt mit Colorado. Es kann passieren, dass er zu einem Team wie San Jose getradet wird, wo er einfach auch als Führungsspieler dann von dem, was er darstellt, dafür verantwortlich ist, den jungen Spielern in dem Rebuild vorzumachen, wie es geht, aber natürlich nicht erfolgreich ist. Und dann weiß er aber auch, dass er jederzeit vor der Trade-Deadline halt von der Westküste an die Ostküste ziehen muss, was jetzt passiert ist von San Jose gegen Florida. Und auch das, ja, nimmt er so einfach, ich hatte so gestern den Eindruck, ja, so achselzuckend, ist halt so, obwohl er auch eine Partnerin hat, die er dann mitzieht und wie wir gestern gehört haben, haben die ja sogar dann jetzt aktuell 3 Wohnsitze, ne? Weil sie das Apartment in San Jose haben sie noch, jetzt sind sie in Florida und im Sommer sind sie zusammen in Minnesota, wo sie ihre Base dann sozusagen, weil seine Partnerin daher kommt.
Wo sie sich auch kennengelernt haben, genau, wo er spielte, ja, genau, und ja, wo ja auch die Familie seiner Verlobten lebt. Klar, die sind unterwegs und er hat ja auch gesagt, dass sie gerade eigentlich, ja, die leben so ein bisschen aus dem Koffer raus, muss man sagen. Die haben natürlich nicht die ganze Wohnung in San Jose eingepackt, weil das Problem ist natürlich auch, sein Vertrag gilt nur noch bis Saisonende. Und wie er gestern erklärt hat, gibt es wenig Leute, die Lust haben, ein größeres Haus oder eine größere Wohnung jetzt irgendwie für 2,5 Monate an jemanden zu vermieten. Die suchen halt Mieter, die länger da sind. Und das war bei denen nicht möglich. Also sind die jetzt, klar, die sind jetzt in der Wohnung. Also die Panthers haben denen jetzt schon eine Wohnung besorgt. Aber das ist jetzt alles so rudimentär eingerichtet, nach dem Motto, wir ziehen das jetzt hier mal 2 Monate durch und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Und jetzt wollen wir ihn hören. Und zwar ausführlich. Wir haben uns dazu entschieden, da auch nicht irgendwie in den Aussagen reinzuschneiden oder die zu verkürzen oder durchzuschnipseln, sondern eine Antwort ist eine Antwort, ne, die er gestern auch so gegeben hat. Kann dann durchaus mal über eine Minute sein, aber ich finde, man kann ihm auch 1-2 Minuten ohne Probleme zuhören, weil es alles interessant ist, was er erzählt. Und weil er eben auch gezeigt hat, dass er Lust hat, beziehungsweise dann auch sieht, dass das zu seinem Job dazugehört, wie gesagt. Also, Nico Sturm, nicht überrascht über diesen Trade, weil er eben vorher schon gewusst hat, da könnte was kommen.
Es gibt ja immer Trades, die überraschen Spieler, die kommen irgendwo aus dem Blauen raus. Ich hatte eigentlich schon das ganze Jahr Zeit, sage ich mal, mich mental zumindest darauf vorzubereiten. Hatte mit Mike Greer gute Gespräche das ganze Jahr über und auch schon vor der Osterpause wurde mir, oder vor Nations Break wurde mir ein Gespräch klar gemacht, dass es einen Marktdruck nicht gibt, dass man mich traden wird und dass man mir auch wieder die Chance geben will, für ein erfolgreiches Team zu spielen diese Saison. Dementsprechend war es jetzt nicht irgendwie ein Schock oder so, wann genau das dann passiert und wohin es dann geht, das weiß man natürlich nie und da macht man sich schon Gedanken. Ich war aber auf der Auswärtsreise mit den Sharks, wir waren jetzt 2 Wochen unterwegs bis zur Deadline, relativ ruhig und entspannt. Die letzten 2 Tage dann wurde es ein bisschen unruhig, dann macht man sich doch viele Gedanken. Und ja, ich war an dem Tag, wo ich getradet wurde, habe mir in Colorado das letzte Spiel auf dieser Reise gehabt und kam ins Stadion und stand schon als Scratch auf dem Lineup Papier drauf und nach dem Meeting in der Früh hat mich Coach Wojcicki einfach ins Büro geholt und hat mir Mike Greer ans Telefon geholt und ja, dann geht's relativ schnell. Also man bedankt sich. Da wird kurz was erklärt, wird sich verabschiedet von allen und es geht ja dann ein paar Stunden später, ging es ja schon nach Florida, von daher, das geht dann relativ zackig.
Also auch für dich Profi durch und durch, wie er mit der Situation umgeht, weil es wie gesagt halt ein Wechseljahr von der Westküste an die Ostküste San Jose nach Florida ist, von einem der schlechtesten Teams der Liga zum Titelverteidiger und einem Contender auch in dieser Saison, also anders hätten die Situationen nicht sein können, außer es ist auf der einen Seite des Kontinents sonnig und auf der anderen Seite sonnig. Das ist so die Gemeinsamkeit, aber das war's dann auch schon.
Ja, ich meine jetzt, Darf man nicht vergessen, es gibt, glaube ich, schlimmere Schicksale auf diesem Planeten, als Mensch, der Millionen Dollar verdient, irgendwie von Kalifornien nach Florida zu ziehen. Aber natürlich trotzdem ist er auch ein Mensch, der ein Umfeld hat, abgesehen vom Sport, der, wie wir schon mehrfach gesagt haben, eine Verlobte hat, die auch hier Umfeld hat. Und natürlich ist das immer ein krasser Einschnitt. Also ich habe ja für mein NHL-Buch damals mit mehreren Leuten genau über dieses Thema Trades gesprochen, auch mit Marco Sturm, der dann erzählte, dass er dann irgendwie irgendwann auch mal weinend in einem Hotelzimmer saß, weil er wusste, meine Frau und mein gerade geborenes Kind sind irgendwie tausende Kilometer weit weg und ich komme jetzt nicht an die ran und das wird auch noch ein paar Wochen so dauern. Und ich habe auch mit Dennis Seidenberg damals drüber gesprochen, der ja auch häufig hin und her getradet wurde oder auch sowas wie von der NHL in die AHL und wieder zurück und sowas, und du bist da ja völlig machtlos. Aber Dennis Seidenberg hat damals gesagt, wenn du ein stabiles Leben haben willst, dann spiel Eishockey in Europa. Aber wenn du auf dem allerhöchsten Niveau spielen willst und die Chance haben willst, richtig Geld zu verdienen, dann musst du halt auch einkalkulieren, dass sowas passieren kann. Und wie man an Nico Sturm sieht, er hat das völlig einkalkuliert. Er wusste die ganze Saison schon, dass er ein Kandidat ist. Ist ja auch logisch, weil sein Vertrag läuft aus und bei San Jose geht es um nichts mehr. Die stehen ganz unten, dass die noch irgendwie versuchen, ihre paar guten Spieler, die sie nicht langfristig halten wollen, vorher abzugeben, um Gegenwert dafür zu bekommen, sei es andere Spieler, sei es Prospects, sei es Draftpicks, was auch immer. Das wusste Nico Sturm, er ist ein reflektierter Typ und er hat das so angenommen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Einstellung, die man dazu haben sollte, wenn man denn sich bereit erklärt, in der NHL Eishockey zu spielen.
Ja, genau, finde ich auch. Also dieses Commitment musst du vor diesem Schritt machen und das Wissen, dass du dich vielleicht auch mal über die AHL da überhaupt hocharbeiten musst, ne? Dass das halt auch unangenehm sein kann, ja, die Busfahrten und vielleicht die nicht super komfortable, auch nicht die größten Kabinen. Und wenn du in der NHL bist und dann eben nicht der absolute Superstar, der eine No-Trade- oder eine No-Movement-Clause hat in seinem Vertrag, wobei man auch sagen muss, selbst solche Leute wie Rantanen, ja, und wenn jetzt irgendwie dann das Team sagt, okay, wir würden dich gern traden, gib uns mal eine Liste, zu der wir dir, von Teams, zu denen wir dich traden können, selbst solchen Spielern kann das ja passieren. Also eigentlich ist kaum ein Spieler gefeit davor, eben zu wechseln, beziehungsweise dann ja nicht mal Mitspracherecht zu haben, wo geht's hin?
Genau, also es geht schon für die meisten. Und wie du richtig sagst, also selbst wenn du ein Star bist und du hast eigentlich so eine Klausel, wenn der Verein dir mehrmals mitteilt, Alter, wir wollen dich nicht mehr, wir müssen dich abgeben, dann werden die meisten dem doch dann irgendwann doch zustimmen, weil sie sich auch denken, was bringt's mir denn, hier noch bei einem Verein zu bleiben, der mich nicht will, und der Trainer setzt mich da vielleicht auf die Tribüne oder sowas. Also da gibt's ja schon Druckmittel. Alles nicht schön, aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, so lang ist die Karriere nicht, da muss man vielleicht jede Chance auch nutzen, ne?
Bei Nico Sturm ist natürlich dann auch der Vorteil, dass er das, was er kann und was ihn auszeichnet, einfach von einer Kabine in die andere bringen kann. Ne? Also wenn du jetzt ein Torjäger bist, okay, dann kannst du gut schießen, aber es ist immer noch die Frage, selbst wenn du zu Crosby wechselst oder zu McDavid wechselst oder zu MacKinnon wechselst, ja, funktioniert es dann neben diesen Spielern? Also gibt es Chemie? Nico Sturm ist ja einer, der automatisch durch sein Wesen und durch seine Spielweise Chemie erzeugt, ne? Und durch seinen Arbeitsethos. Also es ist nicht so, dass man da als GM des anderen Teams sich denkt, boah, wird das passen mit Nico Sturm? Ich weiß nicht, sondern du weißt zu 100%, was du bekommst. Und klar weißt du nicht, ob er sein volles Potenzial dann auch beim neuen Team wieder ausschöpft. Das kannst du nie sagen. Aber du weißt, was du bekommst.
Ja, absolut, weil du bekommst eben einen Mann, wie du gerade so richtig sagst, was die Arbeitseinstellungen angeht, ist natürlich der Wahnsinn, ne? Also das war ja bei der WM auch immer schon so, und wenn die anderen darüber gesprochen haben, da kommt dieser Typ aus der NHL, kommt hier in eine mehr oder weniger DEL-Kabine und ist trotzdem der am meisten arbeitet, der sich überhaupt auf nichts ausruht. Und klar, in Florida ist die Situation eine andere, da kommt er halt nicht als der große NHL-Star rein, sondern da kommt er als einer rein, der eher für die vierte Reihe geplant ist, aber auch da macht er genau das, was verlangt wird. Sei es im Bulli-Spiel, sei es in Unterzahl, sei es in der Vorbereitung, sei es, was er in der Kabine sagt. Also Nico Sturm ist, glaube ich, ein absoluter Trainerliebling. Ne?
Ja, und ich glaube auch einer, weiß nicht, ob Kinder zuhören jetzt aktuell, wahrscheinlich hören auf jeden Fall Leute zu, die Kinder haben, die Eishockey spielen, der taugt halt einfach auch, glaube ich, für jeden Eishockeyspieler, jede Eishockeyspielerin als Vorbild. Ich habe da mal was ganz Interessantes gelesen, gehört zum Thema Basketball, so diese zwei Spielertypen, Steph Curry und LeBron James. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt euch für Basketball interessiert, aber Steph Curry, der hat einen sehr, sehr guten Wurf. Ja, das ist seine Qualität. Und LeBron James, der ist einfach riesig groß, super athletisch und ist einfach ein Biest, ja? Und einfach körperlich so stark. Nicht jeder Basketballer, jeder Junge kann LeBron James sein, ne? Weil du einfach vielleicht die körperlichen Voraussetzungen nicht hast. Aber Steph Curry kann eigentlich jeder werden, wenn ein bisschen Talent da ist, aber auch viel Arbeit da ist.
Bisschen
Talent da. Das muss viel Talent da sein. Ja, aber also den Weg kannst du der ist realistisch zu gehen. Du kannst ja nicht sagen, ja, okay, ich muss jetzt 20 Zentimeter wachsen. Daran kannst du nicht arbeiten. Aber an deinem Wurf, am Basketball oder zum Beispiel an deinem Bulli-Spiel im Eishockey kannst du arbeiten. Und das ist halt so immer wieder dieses viel zitierte Work Ethic. Ich weiß, auch die besten Spieler haben das im Eishockey. Hören wir auch immer wieder, ja, Sidney Crosby, dann macht er halt mal den ganzen Sommer was an seinen Bullies. Austin Matthews ändert nochmal den Schuss komplett. Connor McDavid, auch der am meisten trainiert, ja, nicht nur der am meisten Talent hat, sondern am meisten trainiert. Überhaupt keine Frage. Also auch die allerbesten machen das so, aber trotzdem, so im Kopf zu haben, das kann funktionieren, wenn ich an mir arbeite und einfach alles gebe für diesen Traum. Das ist, glaube ich, schon auch was als Vorbildfunktion dann taugt.
Ja, und wichtig ist, glaube ich, auch, sich aber auf gewisse Sachen zu konzentrieren. Also ich glaube, es bringt, wenn du einfach merkst, ich kann natürlich Schlittschuh laufen, natürlich den Job nicht machen, aber ich bin nicht der Allerschnellste und ich werde auch nicht mehr der Allerschnellste oder ich habe nicht den allerbesten Schuss. Dann konzentriere dich halt auf die Sachen, die du gut kannst und mach die noch besser. Das heißt nicht, dass man seine Schwächen komplett vernachlässigen soll, aber ich bin kein Freund, jetzt gar nicht nur im Sport generell, ich bin keiner, der sich denkt, immer nur an den Schwächen arbeiten, immer an Schwäche arbeiten, sondern halt auch an den Qualitäten arbeiten und die noch besser machen, um in gewissen Bereichen halt wirklich dann ein Spezialist, eine Spezialistin zu werden.
Und eine der großen Qualitäten von Nico Sturm ist einfach das Bulli-Spiel. Das ist im 5 gegen 5 wichtig in der eigenen Zone. Das ist auch in Unterzahl wichtig. Er ist auch ein guter Unterzahlspieler. Und ja, er ist einer, der sich viel mit diesen Face-Offs beschäftigt hat, sowohl theoretisch als auch praktisch. Sehr lange Antwort, aber auch sehr interessante Antwort von Nico Sturm zum Thema Bullies.
Ja, Bullies ist für mich so eine Sache, das sind viele Faktoren. Vorbereitung ist natürlich das eine, Training und so weiter. Ab und zu gibt es auch Phasen, wo man wirklich mal 4, 5 Spiele hintereinander das Gefühl hat, man kann kein Bulli gewinnen und das ist irgendwo auch eine Selbstbewusstseinssache. Man hat aber auch wirklich einfach kein Glück. Ein paar Spiele hintereinander, dann ja letztens mal in New York, dass wirklich 2 Bullies hintereinander mir der Schläger sofort bricht und dann geht vielleicht einer vom Linesman von seinem Schlittschuh weg. Also das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine Vorbereitungssache, auf der anderen Seite eine Selbstbewusstseinssache. Und ich glaube, dass ich jetzt am Punkt bin auch, wo ich einfach ein relativ großes Repertoire habe. Also die Spieler bereiten sich ja mittlerweile auch so gut auf Bullies und auf Gegner vor, dass ich jetzt nicht immer nur dasselbe machen kann, weil die Spieler sich einfach, drauf einstellen. Also manche nehmen mehr den Tie-Up, dann gibt's die Leute, die auf ihre Vorhand gehen, die ihren Schlittschuh mehr benutzen. Es gibt mittlerweile so viel. Früher ist man einfach nur reingegangen ins Bulli und jeder hat einfach nur mit der Rückhand zurückgezogen. Mittlerweile machen alle Video, bereiten sich auf die Center vor. Ich glaube, es ist ein Teil meines Spiels. Ich versuche auch mittlerweile. Also es gibt mir natürlich extrem viel Selbstbewusstsein, gerade so in dem Unterzahl so ein wichtiges Bulli oder so zu gewinnen. Aber ich versuche jetzt auch nicht nur mein ganzes Spiel davon abhängig zu machen, weil es einfach auch mal, wie gesagt, Phasen gibt, wo man einfach das Glück auch nicht hat. Mein paar Bullies sind dran, an denen nicht gewinnt. Aber grundsätzlich ist natürlich ein Kern meines Spiels. Es erlaubt einem, gerade natürlich, wie gesagt, ein Unterzahl ist extrem wichtig, aber grundsätzlich als Mannschaft erlaubt es einem, die ersten Sekunden im Spiel immer zu kontrollieren und einfach nicht der Scheibe hinterher zu rennen. Und es macht auch irgendwo Spaß. Also es ist halt immer dieses 1 gegen 1, dieser Wettbewerb ist halt immer sofort da. Ich habe auch als Center das Gefühl, wenn ich mehr Bullies mache in so einem Spiel, dann fühle ich mich aktiver, dann fühle ich mich mehr im Spiel drin. Das ist einfach irgendwo dieser 1 gegen 1 Wettbewerb, ich gegen den anderen und einer von uns beiden kommt am Ende mit dem Puck raus und das ist einfach, glaube ich, für mich was, wo ich einfach Spaß dran gefunden habe auch und mich einfach ein bisschen spezialisiert habe drin.
Finde ich schon sehr interessant, ne, dass sich auch das Bulli-Spiel da, so was Videoanalyse und so weiter anbelangt, so weiterentwickelt hat. Logisch, du willst natürlich überall schauen, wo kannst du dir einen Vorteil holen und wo kannst du noch besser werden. aber und wir haben es auch teilweise im Training schon gehört, mal von Nico Storm oder gesehen im Training, teilweise bei der Nationalmannschaft, auch in der NHL, dass der dann teilweise Bullies mit der verkehrten Seite, also mit dem Knauf spielt, um das Timing dann noch zu verbessern, um eben diesen Vorteil oder die Schaufel wegzuhalten, also und einfach verschiedene Techniken auch entwickeln im Training, um besser zu werden. Aber das ist schon auch wieder ein sehr, sehr komplexes Thema geworden. Bulli-Spiel, ja? Obwohl man eigentlich sagt, da stehen sich zwei gegenüber, einer schmeißt die Scheibe ein, dann geht's los, aber ja, steckt halt mehr dahinter.
Ja, absolut, steckt mehr dahinter. Und natürlich ist ja diese Verwissenschaftlichung des Sports jetzt generell weit fortgeschritten in den letzten Jahrzehnten. Und dann spielt auch das Bulli-Spiel eine Rolle. Und wie er richtig sagt, also ja, ich bin jetzt eigentlich keiner, der sagt, dass jedes Bulli so mega entscheidend ist. Aber gerade was Offensiv- und Defensivzone angeht, Unterzahl, Überzahl und sowas, da ist es wirklich, kann das Spiel entscheiden, ob du das Bulli gewinnst oder nicht. Und Nico Sturm gewinnt halt sehr, sehr viele Bullis. Er ist jetzt aktuell nicht mehr der allerbeste der Liga. Das war er zwischenzeitlich. Da war er wirklich auf Nummer 1 der kompletten NHL. Aktuell ist er so, ja, ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen hier, weil da so viele sind. Die haben ja nur so ein, zwei Bullis gemacht. Aber sagen wir mal, von denen, die regelmäßig Bullis machen, ist er trotzdem unter den Top 10 in der NHL. Also aktuell steht er bei 58,8%. Und das ist für Bullis schon wirklich extrem gut, weil normalerweise kennt das ja, als werden ja auch Leute irgendwie als super Bulli-Spezialisten angesehen, die irgendwie 51% gewinnen. Das ist ja mehr oder weniger, die verlieren jedes zweite. Aber 58 oder 58,8, also sagen wir mal ganz grob, 6 von 10 gewinnt er, das ist schon ordentlich.
Genau. Und wir geben das jetzt mal kurz weiter an Markus, der ja immer das als Challenge sieht. Ich weiß nicht, ob er es für die NHL auch machen kann, aber für die DEL. Und uns würde interessieren, gewonnene Bullies ab Minute 50 bei maximal einem Torunterschied. Also Klatsch-Bullies, das wäre mal interessant.
In der eigenen Zone. Auf der linken Seite erstmal, Markus, dann wird es einfacher.
Ne? Nee, aber also das Ding ist halt einfach, du siehst ja auch, welche Spieler kommen aufs Eis für entscheidende Bullies. Ne? Und wenn du da irgendwie Nico Sturm in der entscheidenden Phase vielleicht von dem Playoff-Spiel dann in der 55. Minute siehst, dann ist klar, die Trainer wissen, dass er die Qualität hat. Und selbst wenn es dann 55% sind oder in dem Fall 58%, es ist halt besser als 50% und natürlich deutlich besser, als wenn du in den meisten Fällen das Bulli verlierst. Insofern, also in der DEL, wenn man sich die Statistiken anschaut in dieser Saison, ja, über 55% ist halt dann schon Top 10. Also das ist halt einfach, sind Nuancen, aber die können entscheidend sein.
Und was ich spannend fand, dass er sich dadurch mehr ins Spiel integriert fühlt, ne? Weil klar, erstens bist du natürlich so der erste Mann, der den Puck berühren darf, aber du bist natürlich dann auch wichtiger in dem Moment. Und ich glaube, dass manchmal, gerade so als Flügelstürmer, du verlierst das Bulli, der Gegner hat einen Puck, spielt ihn tief, dann bist du manchmal bei Wechseln auf dem Eis, wo du nicht einmal den Puck berührt hast. Und dann fühlst du dich natürlich schon so ein bisschen außen vor, könnte ich mir vorstellen. Gerade wenn das mal so in 2, 3 Wechseln in Folge passiert. Und Nico Sturm sagt halt, naja, wenn ich aber direkt dabei bin und vielleicht das Bulli sogar gewinne, dann habe ich ja direkt was Gutes fürs Team gemacht und du gehst vielleicht in diesen Wechsel dann auch mit einem ganz anderen Gefühl rein.
Nico Sturm, plötzlich wieder Anwärter auf den Stanley Cup jetzt mit diesem Wechsel. Natürlich nach Florida, einer der Top-Favoriten, der Titelverteidiger. Sturm hat den Stanley Cup in der gleichen Rolle, die er jetzt in Florida spielen soll, gewonnen mit den Colorado Avalanche und jetzt die Chance mit den Florida Panthers. Heißt natürlich nicht so geil für die deutsche Nationalmannschaft, denn da war er natürlich einer der entscheidenden Spieler in den letzten Jahren, hat auch WM Silber geholt 2023. Dass Nico Sturm Weltmeisterschaft spielt, ist eher unwahrscheinlich, ne? Weil Florida wird sehr wahrscheinlich länger drin sein in den Playoffs. Also auf den Faktor muss dann Harold Kreis sehr wahrscheinlich verzichten bei der WM.
Ja, und das tut Harold Kreis auch weh, aber wir haben ja schon mit ihm drüber gesprochen bei der Awardshow und er sagt natürlich trotzdem, ey, ich gönne dem Nico alles, gerade mit seiner Geschichte, dass es eben nicht so reibungslos lief wie, weiß nicht, mit 20 in die DEL gekommen, mit 22 rübergegangen oder sowas. Nee, er hat ja jahrelang, haben wir oft schon drüber erzählt, jahrelang College gespielt, sogar erst in der unteren College-Liga, hat sich wirklich Schritt für Schritt da reingekämpft, was anderen vielleicht ein bisschen mehr zugeflogen ist, hat er sich erarbeitet und deshalb sagt Harold Kreis auch, natürlich ist es für uns schade, aber für ihn persönlich ist es wirklich super, dass er die Chance jetzt hat, vielleicht seinen Namen das zweite Mal auf dem Stanley Cup zu sehen. Und da freut er sich auch für ihn. Aber du hast richtig, aber du hast recht, für die WM ist das natürlich nicht so toll. Allerdings gibt es da ja in gut einem Jahr oder sogar mittlerweile ein bisschen weniger als einem Jahr ein anderes großes Turnier. Und da wäre Nico Sturm definitiv ein Mann, der die deutsche Mannschaft nicht unbedingt schlechter machen würde.
Olympia 2026 in Mailand.
Ist jetzt noch nicht was, wo ich jetzt jeden Tag dran denke, einfach auch, weil ich dementsprechend jetzt viel um die Ohren habe. Aber ich sag mal, wenn ich meine Karriere so als Zeitstrahl betrachte, ist das schon so noch das Nächste, was ich unbedingt, wo ich unbedingt dabei sein will, was ich unbedingt in meiner Biografie haben will, bei Olympia dabei zu sein und dann natürlich so erfolgreich wie möglich zu spielen mit den Jungs. ist jetzt, wie gesagt, nichts, was jetzt jeden Tag mich irgendwie wach hält, aber gerade während der Four Nations Break hat man schon gesehen, dass Appetit da ist für Best und Best Hockey. Und dass es auch natürlich anders wird. Ich meine, man hat es letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft schon gesehen, wo die Teams ja wirklich top besetzt waren. Wie gut das Eishockey ist, wie gut der oder wie hoch der Unterschied nochmal war zum Jahr davor, als wir Silber geholt hatten. Man freut sich einfach in so einem Umfeld, in so einer Umgebung, sich mit den Besten der Welt messen zu können. Ich glaube, es kommt auch für mich persönlich genau zum, sag ich mal, richtigen Zeitpunkt, Höhepunkt, sag ich mal, altersmäßig auch in meiner Karriere passt das sehr gut rein, finde ich. Und es ist definitiv was ich mir im Kalender angestrichen habe.
Also wenn schon keine Weltmeisterschaft dieses Jahr, dann zumindest Olympische Spiele 2026, Nico Sturm. Und natürlich ist er einer der Spieler, die da absolut gesetzt sind in der deutschen Nationalmannschaft. Klassischerweise halt dann Center, dritte Reihe, wie immer sie dann auch heißt. Aber genau diese Rolle, dann muss er natürlich noch mehr spielen dann bei diesem Turnier gegen stärkere Nationen als bei der Weltmeisterschaft. Also da spielt er eher die Rolle von seinem NHL-Job als das, was er bei der Weltmeisterschaft gemacht hat. Da war es ja eher so ein Hybrid, oder? Als einer, der auch
scored. Er war aber jetzt auch nicht ein reiner Offensivspieler. Ne? Er hat ja auch dann mal bei der Silbermedaille hat er auch mit Soramis und Ehl in einer Reihe gespielt. Also auch eher so Arbeitertypen. Das war, klar, nominell war es häufiger mal die zweite Reihe oder war sogar mal die erste Reihe in einem anderen Spiel. Die haben ja auch hin und wieder Tore geschossen, sogar gar nicht so wenig. Sturm war ja, glaube ich, sogar bester Torschütze. Nicht, das nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube auch, dass wenn natürlich alle da sind, alle fit sind, so ein Stützle, so ein Dreiseitel, so ein Peterka, so ein Reichel und wenn dann noch alles kommen könnte, dann wird Nico Sturm da auch eher so eine Rolle spielen, die er jetzt in der NHL spielt. Und ich glaube, das tut der deutschen Mannschaft auch gar nicht schlecht, weil du brauchst ja genau solche Rollen dann auch.
Nee, absolut. Also das ist dann auf jeden Fall ein Vorteil für Deutschland, wenn du einen Spieler hast, der dann eben auch gegen diese Qualität, ne, gegen diese Gegner, das schon gezeigt hat in der NHL und dann eben bei den Olympischen Spielen wieder machen wird. Übrigens damals 6 Tore von Nico Sturm auf dem Weg zur Silbermedaille, bester Torschütze mit JJ Peterka zusammen. Genau, es waren 8 Punkte in 10 Spielen, darunter 6 Tore. Also da hat er auch gescored auf jeden Fall, ja. Nico Sturm also nicht mit dabei bei der Weltmeisterschaft. Wahrscheinlich, ja, kann auch sein, dass Florida früher ausscheidet und er kommt dann, aber es ist unwahrscheinlich, dass er mit dabei ist. Wer ist mit dabei? Bernd Spielkerath ist mit dabei vor Ort bei der Weltmeisterschaft und genau, ich werde.
Ich wurde nominiert, ja. Genau, für die erste Reihe hier, ein bisschen Hockey. Ja.
Die besteht aus 2 Leuten, die erste Reihe. Der dritte, der sitzt viel auf der Bank, ja, und redet da irgendwie oder schreibt uns WhatsApp-Mitteilungen, ja, der Sebastian, ja, von der Bank aus in der ersten Reihe. Nochmal der Hinweis aufs Crowdfunding, weil ich glaube, ich vorher den Link vergessen habe, des Portals. Startnext heißt es. www.startnext.com/WM-2025. Da einfach supporten. Der Podcast wird über diesen Feed hier laufen, also wird frei für alle sein. Die Texte, da schauen wir noch, ob wir dann die Texte nur den Leuten schicken, die auch die supportet haben oder ob die auch frei sind. Aber es wird auch Texte geben. Ja, und dann eben der Podcast und geht auf startnext.com/WM-2025, um das zu supporten. Dann schauen wir jetzt in die DEL. Denn da laufen ja die Playoffs. Für 6 Mannschaften noch die Möglichkeit, ins Halbfinale einzuziehen. Eine ist schon drin, die Eisbären Berlin. Die anderen Serien stehen 3-2. Köln führt mit 3-2 gegen Bremerhaven. Ingolstadt mit 3-2 gegen Nürnberg. Und dazu auch eine 3-2-Führung für Mannheim gegen München. Fangen wir mal mit Berlin an. Haben wir vor dem Playoffs gesagt, obwohl sie nur in Anführungsstrichen Tabellenzweiter geworden sind hinter Ingolstadt, unser Favorit auf die Meisterschaft, haben jetzt uns nicht den Eindruck gegeben, dass wir diese Meinung ändern sollten im Viertelfinale.
Nee, ganz im Gegenteil. Die Eisbären sind als Erster durchgekommen. Die Eisbären sind sehr souverän. Ihre Topspieler sind ihre Topspieler. Ty Ronning schon wieder 5 Tore und 3 Vorlagen. Dazu ein ganz starker Jonas Stettmer im Tor. Also ja, wir hatten darüber spekuliert, dass er vermutlich der Starter sein wird, weil er ja schon in der Hauptrunde eigentlich der bessere Mann war. Aber wie stark er jetzt ist, ich glaube fast 8 Tore weniger kassiert, als er eigentlich müsste, rein statistisch, weil Straubing jetzt auch nicht so wenig Torchancen hatte. Also das ist wirklich ganz stark. Und einer allerdings, der immerhin Spieler des Jahres und Stürmer des Jahres wurde in der deutschen Eishockey-Liga, Leo Föderl, hat noch gar nicht getroffen. Das heißt, wenn der jetzt noch zu seiner üblichen Playoff-Form kommt, wo er in der Regel immer noch besser ist als in der Hauptrunde, dann weiß ich nicht, wer diese Berliner aufhalten soll.
Ist halt einfach ein Team, das unglaublich tief besetzt ist, können wir immer wieder sagen, und ist halt auch ein Team, das weiß, wie gut das Playoff-Eishockey gespielt wird. Ne? Natürlich ist das in Momenten immer spektakulär. Also der Running Move, ja, wie er sich die Scheibe dann von außen nach innen zieht und dann schießt oder überhaupt einfach der Spieler schlechthin. Ja, mit 19 Spielen jetzt in Serie, in denen er gepunktet hat, nur Peter Dreiseitel, 21 Spiele, 1994, 95, vor 30 Jahren, hat einen längeren Scoring-Streak gehabt in der DEL-Geschichte in einer Saison. 20 Tore in diesen 19 Spielen bei Ty Ronning, 15 Assists, also 35 Punkte, sind fast 2 Punkte pro Spiel in 19 Spielen. Und diese völlig crazy Statistik, dass der jetzt 52 Spiele hat, weil er ein paar Hauptrundenspiele verpasst hat, also insgesamt 52 Spiele in dieser Saison. In 7 hat er nicht gepunktet. Ja? Und dann, ja, natürlich ist das Wahnsinn. Immer, also von den Einzelspielern spektakulär, aber sonst einfach bei Berlin effizient, ne, solide, genau das, was sie machen müssen. Und wenn sie halt ein Tor mehr schießen müssen als der Gegner und knapp gewinnen, dann schaffen sie das. Und manchmal laufen sie heiß. Und ja, ich sehe auch aktuell noch keine Mannschaft, die diese Mannschaft oder den Titelverteidiger in 7 Spielen oder über 7 Spiele schlagen kann.
Ja, weißt du, wer übrigens ein bisschen zu kurz kommt immer in der Rechnung? Wir reden immer über Ronning natürlich und über Föderl. Das waren die Tiffels. Ich finde, der spielt auch eine richtig starke Saison, was der an Tempo reinbringt und wie gut er die anderen in Szene setzt. Hat jetzt zwar noch nicht getroffen in den Playoffs, deswegen fällt er dann vielleicht ein bisschen weniger auf, wenn Leute die Spiele nicht gucken und nur auf die Statistik schauen, aber er hat immerhin 6 Vorlagen gemacht. Und wie gesagt, der ist die perfekte Ergänzung. Also wenn Ronning einen deutschen Pass hätte, könnte ich mir vorstellen, dass Tiffels, Föderl und Ronning auch in der Nationalmannschaft so zusammen spielen würden.
Ja, und vor allem, weil Tiffels halt dann einfach nochmal so ein kleines anderes Element mit reinbringt, ne, durch seine Spielweise. Also der ist einfach, wie du gesagt hast, unfassbar schnell, sehr, sehr trickreich. Der kann auch einfach Lücken reißen, der kann Spieler im 1 gegen 1 schlagen und dann ist er vielleicht in dem Fall eher der Vorbereiter oder ein Spieler, der Räume schafft, ja, oder den Puck vielleicht mal hält. Und für die finalen Aktionen in Richtung Tor sind dann halt eher so Spieler wie Ronning und normalerweise auch Föderl zuständig. Aber diese Reihe Föderl, Ronning, Tiffels, überhaupt bei Berlin, was die schon an unterschiedlichen Reihen jetzt in ihrer erfolgreichen Zeit gehabt haben, aber die alle irgendwie funktionieren. Ja, Nöbels müssen wir noch, der war doch jahrelang, war klar, Nöbels neben Föderl ist so Gesetz so ungefähr. Nee, ist kein Gesetz, sondern was anderes halt auch funktioniert.
Ja, und da haben wir ja mit Leo Föderl bei der Awardshow drüber gesprochen, dass Serge Aubin das nicht alles nur von oben herab alleine entscheidet, sondern die Spieler in diesen Entscheidungsprozess und in diesen Reihenfindungsprozess mit einbezieht. Und das, finde ich, spricht dann auch für einen ganz großen Trainer, der erstens nicht auf seine Autorität so beharrt und sich außerdem auch mal mit Leuten unterhält, die es ja auch angeht. Also in Berlin scheint es auf mehreren Ebenen richtig zu laufen. Reden wir mal kurz über Straubing, über den Gegner. Saison vorbei, was sagen wir? Ist natürlich schon ein Rückschritt, ne? Weniger Punkte als letztes Jahr, weniger Siege natürlich, schlechtere Tabellenplatzierung, eine Runde früher raus. Ist das trotzdem, weil man natürlich CHL gespielt hat, weil man Schwengler Cup gespielt hat, weil man doch einen Trainer gewechselt hat, weil man Nick Metten verloren hat, ist das trotzdem eine gute Saison für dich? Oder würdest du sagen, Straubing, ganz oben gehören sie auch einfach nicht hin?
Du kannst ja bei den Tigers vorher überlegen, wo du die Messlatte hinlegst. Ne? Wenn du jetzt sagst, das ist, wenn du das große Ganze siehst und sagst, das ist eine Mannschaft, die immer Kandidat ist, sogar für die direkte Playoff-Qualifikation, die es jetzt in dem Fall vielleicht nicht geschafft hat in dieser Saison, aber trotzdem wieder im Viertelfinale war und sagen wir mal 10 Jahre zurückblickt und dann sieht, dass das ein Team war, das halt auch gern mal vielleicht Vorletzter oder Letzter hätte werden können vor der Saison und du sagst jetzt, also ganz sicher ist es keine Mannschaft, die zwischen 11 und 14 landen wird, eher Top 6 als zwischen 11 und 14, das ist die generelle Entwicklung natürlich gut, wenn man es vergleicht mit der vergangenen Saison, wo sie im Halbfinale auch gegen Berlin gespielt haben und da nicht die schlechte Mannschaft waren, was die Chancen anbelangt. Natürlich ist immer die Frage, was ist die schlechtere Mannschaft? Wenn eine Mannschaft sich über 7 Spiele durchsetzt dann, oder über eine Best-of-Seven-Serie, dann ist es halt dann unterm Strich die bessere Mannschaft, weil sie in den entscheidenden Momenten das Richtige gemacht hat und der Gegner halt nicht. Aber erinnert euch zurück, Halbfinale 2024, Powerplay war nicht gut bei Straubing, knappe Niederlagen, dann scheiden die gegen Berlin aus und denken sich danach, boah, wir hätten die schlagen können, den späteren Meister. Und jetzt ist es halt Viertelfinale und auch von der Platzierung von den Punkten in der Hauptrunde schwächer. Deswegen bleibt das natürlich hängen, dass es ein Rückschritt ist. Von Tom Pokel getrennt, der jahrelang da war, der dienstälteste Trainer war, also auch den Trainerwechsel. Und ja, jetzt die Frage, was passiert vor allem jetzt im Sommer? Ne? Das wird schon weitergehen mit dem Umbruch, weil Szymanski gehen wird. Ne? Wissen wir, entweder er wechselt zu den Eisbären Berlin oder er probiert es in Nordamerika, wie jetzt zu hören ist, ne? Dass er in die Organisation der Edmonton Oilers geht. Und dann verlierst du da halt einen weiteren guten Spieler vor der Saison 24-25, also vor der jetzigen, Nick Metten, der Verteidiger des Jahres, ne, gegangen. Und natürlich fehlen dir solche Spieler. Und irgendwie haben sie es in der Saison, finde ich, nicht geschafft, so diese Identität weiterzuentwickeln, überhaupt eine klare Identität zu zeigen und es waren noch wenig Spieler da, die mich so restlos überzeugt haben.
Ja, das finde ich auch. Und man darf auch nicht vergessen, dass die jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten sind. Ne? So ein Justin Brown ist 38, Mike Connolly 35, Brandt, gut 32, er wird noch ein paar Jahre spielen. Aber klar, sind ein paar Leute, die sind noch im guten Alter, die können noch ein bisschen was. Und gerade bei den Deutschen, ne, nicht nur die ganzen Jungen, die da aus Nürnberg kamen, ne, sondern auch Brun Huber ist jetzt 26, also Mario Zimmermann ist 23, da ist noch ganz gut, was da Bugel, der sogar S22, ne? Also im Tor sollten sich eigentlich nicht mehr so die Riesensorgen machen. Aber trotzdem könnte da auch so ein kleiner Umbruch mal passieren, dass Leute, die jetzt über Jahre da Leistungsträger waren, vielleicht künftig nicht mehr in diesen Rollen da sind oder vielleicht sogar gar nicht mehr da sind.
Ja, lass mich auf die Torwartposition vielleicht auch nochmal eingehen. Das ist ja auch so ein Thema, ne, bei Straubing. Also es war in dieser Saison einfach nicht gut. Also die Fangquoten waren nicht gut von McIntyre und von Bugel. Dann haben sie auch nochmal
getauscht. Schlechteste in der ganzen Liga. Genau. Straubing hat die schlechteste Fangquote von allen Mannschaften in der Hauptrunde gehabt.
Genau, und da mussten sie in den Playoffs nochmal, oder haben getauscht. Ne? Bugel hat ein sehr gutes erstes Spiel dann gemacht und dann da blieb er auch drin. Aber Straubing ist halt raus. Und die Frage ist, entwickelt sich Bugel zur Nummer 1? Zur klaren Nummer 1 geht es wieder so weiter, dass Straubing halt einen Amerikaner oder einen Kanadier noch hat. Das ist in den letzten Jahren immer Thema gewesen. Ich habe es vor der Saison gesagt. Ich finde, das waren selten richtige Granaten dabei bei diesen Import-Goalies. Und dann schaffst du dir ein Problem, ne? Weil du trotzdem 10 oder 11 Imports hast im Kader. Das heißt, wenn der Torwart spielt, dann muss einer oder zwei müssen sitzen auf der Tribüne, dann musst du da wieder wechseln, dann rotiert wieder einer rein, dann können sich vielleicht Sturmreihen nicht einspielen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das bei Straubing auf dem Zettel sein müsste vor der neuen Saison. Holst du wirklich eine klare Nummer 1 und Import-Goalie oder sagst du, vertraust auf Florian Bugel?
Ja, ist eine gute Frage. Die Frage können wir noch in Köln stellen, denn dort gab es ja auch einen Wechsel im Laufe der Playoff-Serie jetzt gegen Bremerhaven. Rudacek hat begonnen, jetzt war zuletzt Anschitschka drin. Köln hat die ersten drei Spiele gewonnen, da sah es nach einem Sweep aus und alle dachten, oh, den Kölnern ist aber wirklich zu rechnen. In Bremerhaven, da scheint die Zeit ein bisschen abgelaufen zu sein, aber die letzten beiden Spiele liefen jetzt genau andersrum. Bremerhaven hat 5-2 in Köln gewonnen, das Spiel 4, jetzt auch 4-3, 3-2, ich weiß gerade mehr, 4-3 zu Hause gewonnen. Ja, 4-3, ja. Mit zwei Oberstoren, wurde auch mal Zeit, dass der Oberst mal ein Tor macht. Da steht dann heute Abend Spiel 6 an und ich sage mal so, die Haie sind dann doch schon ein Stück weit unter Druck, weil wenn du heute wieder verlierst, gehst du am Sonntag natürlich mit einem ganz großen Nachteil in dieses Spiel rein, dass du, ich weiß nicht, ob den Spielern die historische Dimension wichtig wäre, dass es das allererste Mal in der deutschen Eishockey-Liga sein könnte, dass eine Mannschaft ein 3-0 verspielt. Auf der anderen Seite würde Bremerhaven halt die erste Mannschaft sein, die ein 0-3 noch aufholt in einer Best-of-Seven-Serie. Aber ich glaube schon, fernab der historischen Dimension, dass den Kölnern da schon ein bisschen die Flatter geht, ne?
Da finde ich auch den Verlauf in der Serie sehr, sehr interessant. Also klar, das große Ganze, 3-0 Führung für Köln und jetzt kommt Bremerhaven heran. Aber wenn man sich anschaut, die ersten beiden Spiele hat Köln 10 Tore gemacht, jeweils 5. Ja, die erste Reihe mit McLeod, McGrenier und mit Schütz komplett heiß gelaufen. Vor allem dieses Tempo.
Wobei Schütz selber noch gar nicht getroffen hat, ne?
Ja. Aber also die Reihe hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, absolut. Allein mit dem Tempo, ne?
Ja, genau. Und gegen dieses Tempo hat Bremerhaven zunächst keine Antwort gehabt, dann immer besser. Dann hast du in Spiel 3 die Situation, dass du 0-2 aufholst und dann aber trotzdem in der Verlängerung verlierst, ne? Also aus Bremerhavener Sicht, wo dann Münzenberger die beiden Tore gemacht hat, mit knapp 3 Minuten Eiszeit die beiden Tore. Und dann geht's halt weiter mit den Spielen 4 und 5, wo Bremerhaven in Powerplay jetzt trifft zuletzt, ja, wieder diese klassischen Urbar-Schüsse, wo sie vielleicht dann auch jetzt das Powerplay der Kölner Haie ein bisschen besser in den Griff bekommen und eigentlich dann die oder zwei der großen Stärken der Kölner Haie jetzt im Griff haben. Und dann würde ich mir aus Kölner Sicht schon auch denken, okay, was passiert jetzt an diesem Wochenende? Und logisch hat jetzt auch Bremerhaven die Serie wieder zu verlieren. Ja, nach 0-3 bist du so, ja, Rücken zur Wand und egal, jetzt einfach nur aufs nächste Spiel schauen und aufholen kostet es, was es wolle. Aber wenn du zwei Siege jetzt eingefahren hast, natürlich hast du jetzt, weißt du, jetzt an einem Wochenende kannst du ins Halbfinale wieder einziehen und dann kannst diese Serie komplett rumreißen. Also klar, auch Bremerhaven was zu verlieren, mehr zu verlieren hat Köln.
Also zumindest jetzt in dem Spiel erstmal,
ja.
Ne?
Ja.
Also klar, Bremerhaven hat die Saison zu verlieren, so gesehen. Ne? Also es ist nicht so, als würden die da reingehen, auch völlig egal, wie wir heute spielen. Aber ich glaube, die Laune ist schon so eine, wir haben jetzt eher aus diesem Loch, das wir uns selber gegraben haben, haben wir eine größere Chance, irgendwie rauszuklettern, als das irgendwie noch vor 2 Tagen der Fall war. Ich muss nur sagen, das Kölner Powerplay ist immer noch gut, selbst bei den beiden Niederlagen waren es 4 Powerplay-Tore, ne? Das ist schon in Ordnung. Aber ich finde, bei 5-5 war es recht wenig seitdem. Ne? Da klappt nicht mehr so viel. Ist gut, Lewski ist auch besser gewesen. In den ersten beiden Spielen hat er zwar nicht so richtig gepatzt, aber man muss sagen, 10 Gegentore in 2 Spielen sind jetzt nicht Christa Sudleski-Style, ne?
Ne? Aber auch interessant, wie du gesagt hast, Torwartposition. Ne? Ob das jetzt ein einmaliger Wechsel war, um Hudacek eine Pause zu geben, wechselt er jetzt wieder zurück. Das ist halt, finde ich, unglaublich tricky, wenn du einmal angefangen hast, in den Playoffs da den Torwart zu wechseln und dann ist es nicht so leicht, wieder zurückzuwechseln. Was eine andere Mannschaft gemacht hat, nämlich Ingolstadt. Auch da gab es den Torwartwechsel. Devin Williams hat gehalten in Spiel 4. In Spiel 5 war dann wieder Christian Heljanko zwischen den Pfosten und das hat Ingolstadt gewonnen. Geile Serie, oder? Also eng natürlich vom Spielstand her, 3-2 für Ingolstadt jetzt, für den Favoriten, für den klaren Favoriten auf dem Papier vor der Serie. Aber die Spiele waren alle extrem eng. Dreimal Verlängerung, einmal plus 2 mit Empty Net, einmal plus 2, was auch eng war, das fünfte Spiel, ja, das Ingolstadt zu Hause gewonnen hat. Und da muss man einfach sagen, hey, schon krass, was Nürnberg da abzieht. Ne? Ohne Barrett jetzt auch in Spiel 5, der verletzt war und möglicherweise weiter ist, auch heute Abend nach dem Check von Morgan Ellis. Ohne den Kapitän Markus Weber, Vater geworden. Und trotzdem hast du da, ja, Ingolstadt wieder mal ein super Spiel geliefert. Und das jetzt über 5 Partien. Hut ab von Nürnberg.
Ich glaube, wir haben es in den 10 Minuten schon mehrfach gesagt, das ist nicht nur die beste Serie aktuell im Viertelfinale, das ist für mich persönlich die beste Serie seit Jahren in der DEL. Also ich glaube, seit dieser Mannheim-München-Halbfinalserie vor ein paar Jahren, das ist wirklich sensationell. Klar, muss man vom Papier her sagen, Ingolstadt ist der deutliche Favorit, ist souverän Meister geworden, also Hauptrundenmeister geworden mit einem Vereinsrekord, was Punkte angeht. Aber Nürnberg hat ja jetzt auch nicht schlecht abgeschnitten. Ist ja nicht so, als hätten sie sich da am letzten Spieltag irgendwie auf Rang 10 gemogelt und dann durch die erste Playoff-Serie gewurschtelt, sondern die Nürnberger hatten ja sogar zwischendurch noch Chancen, selber in die Top 6 zu kommen und sind dann relativ klar durch die erste Runde gekommen. Ja, nur 2-1, aber sie waren schon die deutlich bessere Mannschaft. Und jetzt gegen Ingolstadt sehen sie überhaupt nicht aus wie eine Mannschaft, die als Erstrundenteilnehmer jetzt auf den Tabellenführer trifft. Sondern ich finde, das ist echt ein Spiel auf Augenhöhe, muss man sagen. Du hast schon angesprochen, dass allein 3 Spiele in Verlängerung gingen und die anderen beiden waren auch eng. Und es hätte mich auch überhaupt nicht gewundert, wenn Nürnberg dieses Spiel 5 gewonnen hätte und heute die Chance hätte, im Halbfinale einzuziehen. Jetzt ist es nicht so gekommen. Ingolstadt hat die Chance, was wahrscheinlich auch über die gesamte Serie verdient ist. Ich finde, Ingolstadt ist ein Tick besser, auch weil das jetzt die Spielanlage angeht, dass sie mehr auf Puckbesitz setzen und natürlich mehr Offensivzeit haben und sowas. Sie haben natürlich auch die besseren Einzelspieler rein vom Kader her, aber Nürnberg hat wirklich so ein Herz, diese Mannschaft. Es ist wirklich eine Freude, dieser Mannschaft am Eishockeyspiel zu gucken. Ja, manchmal wird es ein bisschen drüber. Ich fand das gegen Schwenning in der ersten Runde war teilweise ein bisschen albern und auch, ja, also dass in jeder Unterbrechung dann so gepöbelt werden muss, kommen wir gleich noch bei meiner München drauf, das brauche ich jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich haben die, finde ich, mittlerweile genau die richtige Balance gefunden zwischen Härte, zwischen Zurückhaltung. Also es ist einfach schön, dieser Mannschaft zuzugucken und vor allen Dingen, diese Mannschaft geht nie auf. Die liegt in manchen Spielen 3-mal zurück und gewinnt trotzdem noch.
Das ist sehr faszinierend, ja, diese Comebacks von Nürnberg. Also die glauben an die Qualitäten, die sie haben, die wissen, die sind gut gecoacht, die haben ganz offensichtlich, sagen alle Mannschaften, die erfolgreich sind, aber ich, bei Nürnberg nehme ich es ihnen ab, eine gute Kabine, ja, eine gute Stimmung in der Kabine.
Ja, anders wird das gar nicht so funktionieren,
nein,
oder?
Nee.
Und wenn du so Konstantin Braun auch in den Interviews siehst, der brennt ja, also der dampft ja fast, wenn er da steht. Der ist ja sowas von motiviert und heiß und nach Siegen. Komm, ich glaube, wenn der Schiri sagen würde, komm, wenn man nächstes Spiel direkt, wird das alles klar, weiter geht's. Ne? Schmeiß den Puck ein, ich hab Bock. Ne?
Ja, und tatsächlich auch absolut vorstellbar, dass wir da ein Spiel 7 bekommen am Sonntag, wenn Nürnberg jetzt wieder zurückschlägt. Zu Hause seit Tagen ausverkauft dieses Spiel. Was hat Sebastian geschrieben? Über 40.000 Anfragen da gleich ganz früh
im
für Karten.
Ticketshop, ne?
Genau,
ja,
also der Ticketshop halb zusammengebrochen oder ich glaube sogar tatsächlich zusammengebrochen. Ja, Eishockey, Euphorie riesengroß in Nürnberg. Es gibt die Chance aufs Halbfinale und natürlich da die Sensation zu schaffen, den Hauptrunden ersten rauszunehmen, einen der Meisterschaftsfavoriten. Und über 5 Spiele tolles Eishockey, was man über die Serie Mannheim gegen München nicht sagen kann. Aber
oh, doch, Spiel 3 war geil.
Nein, pass auf, über 5 Spiele tolles Eishockey. Hör mir zu. Nein, wir sehen jetzt, jetzt verstehe ich dich. Jetzt verstehe ich dich erst. Ja, war mir zu schnell.
Nee, check wieder nix, Herr Kollege. Okay. Apropos Checks. Das war ein geiler Übergang jetzt, oder? Nee, also Mannheim München. Wir haben vorher alle gedacht, oder das ist alle gedacht, aber zumindest auf dem Papier denkst du dir, wow, 2 absolute Top-Mannschaften mit die reichsten. Also Mannheim ist die reichste Mannschaft der Liga, München Top 3. Da stehen ja wirklich sehr feine Eishockeyspieler auf dem Platz. Und du denkst dir so, okay, Leute, jetzt Los geht's. Normalerweise wäre das ein Halbfinale, vielleicht in manchen Saisons sogar ein Finale. Jetzt schon im Viertelfinale, da können wir uns echt drauf freuen. Und dann guckst du dir diese ersten Spiele an und denkst, wollt ihr mich verarschen? Ihr seid doch so gute Spieler, warum rumpelt ihr denn nur so rum? Warum wird denn nur gepöbelt? Und es gibt kaum schöne Aktionen und die Mannschaft, die zurückliegt, die wird irgendwie sauer und so. Spielt doch mal weiter, macht doch mal wie die Nürnberger. Liegt halt mit Toren zurück, egal, dann spielt er einfach weiter Eishockey. Und das war wirklich ganz düster, aber wir sind ja erhört worden mit unseren Klagen. Das fünfte Spiel war jetzt wirklich gut.
Ja, und auch, also wie sich da einfach die Serie dann ändert, wo du denkst, nach dem dritten Spiel, München liegt mit 2-1 vorne, Mannheim hinten raus wirklich extrem gefrustet, ne, mit vielen Aktionen nach dem Pfiffen, dann heißt danach immer, ja, man will sich da so einfach dann wieder zurückmelden und auch irgendwie wieder reinkämpfen und irgendwie schon mal Zeichen setzen für das nächste Spiel und du denkst dir so, ah, jetzt kommen wieder die Sprüche, aber dann spielt ihr das nächste auch wirklich zwar hart, aber diszipliniert, gewinnt 2-0, komplett untypisches Ergebnis. Gut, es waren die beiden Siege von Mannheim in Spiel 1 und in Spiel 4, und auch in Spiel 5 natürlich, nach der Verlängerung waren super knapp, ne? 2-1, 2-0, 4-3. München hatte die etwas deutlicheren Siege, aber man muss Mannheim halt auch lassen, dass sie dann diesen Stil auch spielen können und dann auch wenig zulassen können und auch mal einen Shutout mit einbauen können. Insofern, ja, wünsche ich mir da auch ein siebtes Spiel, weil es einfach zwei der besten Eishockey-Mannschaften in dieser Saison auch sind und auch in den letzten Jahren einfach waren. Und einfach diese Serie, finde ich, die Dramatik dann auch verdient, dass sie erst in 7 Spielen entschieden wird.
Total. Und du hast gerade die Shutouts angesprochen, denn was Arno Tiefensee da zeigt, ist auf jeden Fall nicht ganz so verkehrt. Ne? Also er hat eh schon eine sehr gute Hauptrunde gespielt. Dann hat sich irgendwann doch mal zur klaren Nummer 1 entwickelt. Und jetzt in den Playoffs macht er genauso weiter. Steht fast bei 92% Fangquote. Kriegt nicht so viele Tore rein, nämlich knapp nur 2,5. Und was uns ja besonders interessiert, ist ja immer im Verhältnis zu den erwarteten Toren. Da ist er immer in 1,6 niedriger. Also er hält schon mehr, als er müsste. Und er ist ein Grund dafür, warum die Mannheimer nach dem 1-2 in der Serie jetzt wieder so zurückgekommen sind. Er war beim 2-0 in München der überragende Mann. Er hat jetzt bei dem letzten Spiel, das Mannheim nach Verlängerung gewonnen hat, wirklich eine überragende Leistung gemacht. Wobei sein Gegenüber Fitzpatrick auch, das war generell ein gutes Torwartspiel, obwohl insgesamt 7 Tore gefallen sind, weil es gab unglaublich viele große Chancen. Also Tiefensee hat da wirklich jetzt nochmal so den nächsten Schritt gemacht und der ist ja immer noch jung. Was ist er, 22, 23? Ich weiß gerade gar nicht genau, auf jeden Fall ist er noch jung. Ne? Aber jetzt müssen wir auch über Matthias Pachter reden. Ne? Der hat ja gar nicht getroffen, war ja auch zum Ende der Hauptrunde schon wirklich ein bisschen neben der Spur, würde ich sagen, wochenlang nicht getroffen. Und jetzt macht er ein Tor, bereitet das zweite mit vor durch einen schönen, naja, sagen wir mal, den Gegner ein bisschen weggesperrt. Das war so an der Grenze, würde ich sagen, zur Behinderung, aber noch genau drunter. Also ich fand auch richtig, dass man es hat weiterlaufen lassen. Und dann macht er in der Verlängerung noch das nächste Tor und steht dann bei Magenta vor dem Mikrofon und denkst dir, hä, wer ist denn dieser Mensch, der aussieht wie Matthias Pachter? Der ist ja empathisch und sympathisch und freundlich und lächelt und macht mal einen Witz. Das hat dem, glaube ich, schon sehr gut getan, ne?
Ja, sehr, sehr auffällig, auch in dieser Saison, wie gefrustet und pissig, muss man einfach auch sagen, Spieler und Trainer sind, wenn es eine Niederlage gegeben hat und wie gut drauf sie dann sind, wenn es einen Sieg gegeben hat. Ich weiß, es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Aber auch in der Serie hatten wir ja schon zum Beispiel die Pressekonferenz mit Don Jackson und Dallas Eakins, die sehr, sehr kurz war, weil beide Trainer nicht bereit waren, ein längeres Statement abzugeben zum Spiel. Klar, Plachter jetzt nach diesem Sieg in Spiel 5 und seinem Game Winner sehr, sehr gut drauf. Er ist übrigens Topscorer, ne, von Mannheim. Darf man auch nicht vergessen. Er hat 6 Punkte gemacht in 5 Spielen, aber ja. Er wird natürlich an den Toren gemessen und wenn die nicht da sind, dann ja, fehlt was bei Matthias Plachter als absoluter Torjäger. Enge Serie, auch das, ne, wenn wir uns mal so insgesamt anschauen, Mannheim mit 2 Overtime-Siegen, 3-2-Führung hätte natürlich genau in die andere Richtung auch gehen können. Ingolstadt mit 2 Overtime-Siegen, 3-2 vorne, hätte genauso in die andere Richtung dann gehen können. Sie haben sogar ein Tor in Unterzahl geschossen bei diesem ersten Overtime-Sieg. Insgesamt schon 7 Verlängerungen in 20 Spielen, also rund ein Drittel der Spiele gehen in die Verlängerung. Enge Playoffs, spannende Playoffs. Freitagabend geht's weiter. 3-mal Spiel 6, Berlin schon durch.
Und 2-mal Spiel 1 im Halbfinale in der DEL 2. Da gucken wir jetzt nochmal ganz kurz drauf. Dort sind ja die 4 absoluten Top-Teams der Hauptrunde jetzt im Halbfinale vereint. Wir haben ja ein bisschen ketzerisch geschrieben, die Saison geht los, weil es war ja von vornherein irgendwie, schien zumindest klar, dass Kassel, Dresden und Krefeld weit kommen werden. Ravensburg hat sich auch gut gemacht, ne? Also war ja auch vor 2 Jahren schon mal Meister und hat jetzt auch nicht den allerniedrigsten Etat. Ist dann als Dritter reingelaufen durch einen sehr starken Schlusssport in der Hauptrunde. Und jetzt sind da wirklich die 4 Top-Teams vereint. Kassel gegen Dresden, Krefeld gegen Ravensburg. ich würde immer noch sagen, Kassel ist der leichte Favorit. Allerdings darf man sich vielleicht auch nicht blenden lassen von dieser ersten Playoff-Runde, weil der ERC Freiburg wirklich nicht so viel nach vorne gespielt hat. Vielleicht, weil er es nicht konnte, vielleicht, weil er es nicht wollte, vielleicht, weil er es nicht getraut hat. Warum auch immer. Auf jeden Fall hat Kassel pro Spiel nur ein einziges Gegentor kassiert. Ist da souverän mit 4-0 durchgegangen. Da wird jetzt mit den Dresdner Eislöwen schon anderes Kaliber auf die Kassel zukommen.
Genau, und das ist auch meine Frage. Ist die Defensive von Kassel wirklich so gut oder war es jetzt in dem Fall der Gegner? Weil wenn sie es weiterhin schaffen, so wenige Gegentore zu kassieren, sind sie natürlich der absolute Favorit auch auf den Aufstieg, dann auf die Meisterschaft. Und wenn jetzt aber halt nochmal zwei andere Gegner kommen, also Halbfinale, wenn dann Kassel ins Finale einziehen sollte und die sind offensiv halt stärker, dann könnte es doch nochmal spannend werden. Und für mich ist es auch in diesem Halbfinale echt schwer vorauszusagen, wer sich da durchsetzen wird. Vom Namen her und auch vom Kader würde ich trotzdem Kassel weiterhin auf die Eins setzen und auch von den bisherigen Eindrücken dann in den Playoffs mal schauen, was diese Halbfinalserien für Geschichten schreiben und mal schauen, ob Ravensburg tatsächlich die DEG noch weiter hoffen lassen kann.
Du meinst, ob der Rathausplatz in Düsseldorf in Towerstarsplatz umbenannt wird, oder?
Das ist auch geil, der Düsseldorfer Towerstarsplatz.
Ja. Das wäre doch sehr schön, oder? Naja, aber wie gesagt, andere Serie, Krefeld gegen Ravensburg. Beide waren ja nicht ganz so gut gestartet in ihre Viertelfinals. Krefeld hat ja direkt dieses 1-5 gegen Weiden, danach aber relativ souverän. Ravensburg hat schwerer kämpfen müssen, lag 0-2 zurück am Anfang der Serie. Und dann in diesem dritten Spiel lagen sie auch noch bis ganz kurz vor Schluss zurück, haben dann erst ausgeglichen durch Adam Pale, dann den Siegtreffer in der Verlängerung gemacht. Und dann reden wir über das vierte Spiel, das war noch dramatischer. Da hat Landshut bis 59 geführt, bis in die Glatte ausgeglichen hat. Das heißt, Ravensburg hätte von diesen ersten vier Spielen eigentlich alle vier verlieren können, wäre schon raus. Hat aber die ersten beiden noch gedreht, in der Verlängerung gewonnen und dann relativ souverän. 6-2 zu Hause, 4-2 in Landshut, wo Erik Karlsson ja vier Tore alleine gemacht hat. Das heißt, ist die Frage, hat Ravensburg so ein bisschen Anlauf gebraucht, um in den Playoffs anzukommen, oder sind die Tower Stars gar nicht so gut und haben sich eher ein bisschen durchgewurschtelt gegen Landshut und kriegen jetzt gegen Krefeld wirklich ihre Grenzen aufgezeigt?
Weiß ich nicht, was wiederum was jetzt wiederum für Ravensburg spricht, ist they already faced adversity. Already faced adversity im Viertelfinale und haben sich durchgesetzt, obwohl es schwierig war gegen Landshut und sie schon nah dran waren, wirklich auszuscheiden bzw. deutlich zurückzulegen, sind sie zurückgekommen und haben die Serie gewonnen. Also die sind auf jeden Fall auf Temperatur, würde ich sagen, und auch ein Robbie Sonic ist auf Temperatur. Und
ja, aber Krefeld auch auf Temperatur. Marcel Müller allein 5 Tore in der ersten Runde. Lukas Lessio war gut stark. Dann Max Newton, den sie ja vor der Saison geholt haben. Da die Leute, die man stark erwartet bei Krefeld, die sind auch jetzt stark, muss man ganz klar sagen. Also ihre Top-Leute bringen wirklich fast alle Top-Leistungen. Deshalb darf man Krefeld auf gar keinen Fall abschreiben. Die Frage ist nur, was passiert denn wirklich, wenn die Pinguine den Titel gewinnen? Weil es gab kurz vor den Playoffs ja die Ansage vom Hauptgesellschafter Peer Schopp, dass man gar nicht wüsste, ob man das Aufstiegsrecht überhaupt wahrnehmen sollte, weil ja Stand jetzt Geld fehlen würde. Und damit meinte er nicht quasi das Geld, mit dem man sich einkaufen muss in die DEL, diese 1,4 Millionen, sondern es geht ja auch für ihn darum, dass man viel mehr Geld bräuchte, um dann einen vernünftigen Kader hinzustellen. Und er hat klar gesagt, dass man nicht jetzt ins volle Risiko gehen würde, um dann irgendwie das, was in den vergangenen Jahren jetzt wieder neu aufgebaut wurde durch den Rückzug oder durch den Abstieg aus der ersten Liga, dass man sich in der zweiten Liga konsolidiert hat, dass man das jetzt nicht wieder alles irgendwie riskieren würde, nur um auf Teufel komm raus erste Liga zu spielen. Also warten wir mal ab, was da noch passiert in Krefeld oder generell in der DEL2, wer da den Titel holt und wer dann eventuell wirklich hochgeht oder auch nicht.
Ja, aber das ist dann auch eine interessante Situation, dass du halt eine Mannschaft im Finale hast, die ja entweder dafür sorgt, dass es keinen Aufsteiger gibt, nämlich wenn Ravensburg Meister wird, und mit Krefeld, wenn es denn Krefeld wäre, eine im Finale, die Zweifel daran lässt, ob man wirklich aufsteigen will. Und dann hast du halt wieder, also dieses Thema Auf- und Abstieg auch in diesem Playoff so ein bisschen ad absurdum geführt.
Und ja, und ich finde, das wäre auch eine andere Qualität, weil wenn eine Mannschaft Meister wird, die einfach gar nicht hinterlegt hat, dann ist es halt so. Aber wenn eine Mannschaft wird, die vorher
auch nicht, finde ich auch keine gute Situation, finde ich auch nicht gut.
Dann darauf verzichten, das wäre schon hart. Aber ich stelle mir auch die Frage, ob das überhaupt so ernst zu nehmen ist, ob das nicht doch eher so eine Art Hilferuf war an die lokale Wirtschaft, an die Fans, an die Politik in der Stadt, nach dem Motto, hör mal Leute, uns fehlt hier ein bisschen was, aber jetzt mal alle zusammen und, was man auch nicht vergessen darf, wenn die Krefelder wirklich Meister werden, haben sie bis dahin ja noch so viele Heimspiele, die wahrscheinlich alle ausverkauft sind. Es wird so eine Euphorie entstehen, es werden neue Sponsoren automatisch kommen. Ich glaube, wenn man es wirklich schafft aufzusteigen, wird man auf dem Weg dahin noch genug Geld einsammeln.
klar. Kann sich auch als Taktik deuten lassen.
Ja.
Wir sprechen Montag bis Freitag auch immer über die Playoffs in allen Ligen. Also natürlich in der DEL, in der DL2, in der Oberliga, wo ja das Halbfinale dann erst am Sonntag beginnt, weil die Viertelfinals sehr, sehr schnell vorbei waren. Aber auch die erwarteten im Halbfinale mit Tilburg, mit Bietigheim, mit Heilbronn und mit den Hannover Scorpions. Dazu sprechen wir über die Playoffs in den internationalen europäischen Ligen mit dem Dominik Cahun, der da sehr, sehr gut unterwegs ist und im Halbfinale steht und Topscorer ist in der Schweiz in den Playoffs. Wir sprechen über die NHL immer Montag bis Freitag in den 10 Minuten Eishockey. Steady.de/bisselhockey. Und über wen wir da auch sprechen, sind die Frauen, die Eishockey spielen. Entweder in der PWHL oder jetzt bald bei der Weltmeisterschaft. Und die steht an, die WM der Frauen in Tschechien in diesem Jahr, und Deutschland ist wieder dabei und Deutschland will natürlich wieder in erster Linie den Klassenerhalt schaffen, auch wenn Jeff McLeod, der Bundestrainer, Bernd, da irgendwie eine andere Formulierung gefunden hat, oder, für das Ziel.
Ja, das war ganz nett. Es gab diese Woche nicht nur den Call mit Nico Sturm, sondern es gab auch einen vom DEB mit Sportdirektor Christian Kühners und halt Frauenbundestrainer Jeff McLeod. Und da gab es natürlich auch diese übliche Frage, was ist denn das Ziel? Vergangenes Jahr war der ja im Viertelfinale und war relativ nah dran. Und dann hat Christian Kühners das relativ schnell abmoderieren wollen und irgendwie gesagt so, naja, letztes Jahr war das Halbfinale nicht unser Ziel und dieses Jahr auch nicht. Und Jeff McLeod hat dann aber gesagt, naja, also wir sind schon Sportlerin, Sportler, wir gehen aufs Eis, wir wollen Spiele gewinnen. Und wenn wir alle gewinnen, haben wir eine Medaille. Und ja, unser Ziel ist eine Medaille. Also das muss man natürlich so gesehen einordnen, dass es jetzt nicht das offizielle Verbandsziel ist, eine Medaille zu holen. Und wenn das nicht klappt, hier alle von einer riesen Enttäuschung sprechen. Aber es spricht natürlich trotzdem für den Trainer, dass er sich denkt, naja, also wir gehen jetzt nicht in Viertelfinale, um zu sagen, wir sind da, nehmen uns eine Teilnehmerurkunde mit und fahren nach Hause.
Ja, aber das ist ja auch genau, also den Mindset muss man, glaube ich, auch haben. Und das ist eine Entwicklung, die es bei den Männern in den vergangenen Jahren gegeben hat und die es jetzt auch bei den Frauen gegeben hat. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland eine Medaille holt bei einer Weltmeisterschaft, bei den Frauen. Ne? Da hast du immer Kanada, USA, normalerweise das Finale, dann hast du einfach Finnland, Tschechien stärker. Wobei man auch gesehen hat, eben letztes Jahr in der Schweiz sind sie schon relativ nah dran und auch die Schweiz ist eine Mannschaft, die Medaillen geholt hat. Und
Schweden geschlagen.
Genau, aber auch Schweden geschlagen, genau. Aber das ist halt auch. Ja, die erste Frage ist schon mal, ist Deutschland überhaupt, es gibt ja wieder zum letzten Mal in diesem Jahr die A-Gruppe, die besser ist und die B-Gruppe, die schwächer ist, und die 5 Mannschaften aus der A-Gruppe sind automatisch qualifiziert fürs Viertelfinale, dieser spezielle Modus, und dann kommen noch 3 Mannschaften aus der B-Gruppe dazu, und es ist für Deutschland, also klar, Schweden haben sie geschlagen letztes Jahr, aber Ungarn ist auch noch mit dabei, das war knapp bei der Olympia-Qualifikation, also es wird Deutschland, für Deutschland schwer, Schweden, Ungarn zu schlagen, und dann auch Norwegen und Japan sind die anderen beiden Gegner, dann auch unter die ersten 3 zu kommen. Also das muss natürlich das erste Ziel sein, dass du überhaupt mal ins Viertelfinale kommst. Und dann, wenn du halt nicht Erster wirst, spielst du sehr wahrscheinlich gegen Kanada oder gegen die USA. Also das ist halt einfach das Problem des Modus, dass du halt einfach dich im Viertelfinale eigentlich nur wirklich beweisen kannst, wenn du Erster wirst in der Gruppe B. Dann kriegst du, wie eben letztes Jahr, ein Viertelfinale gegen da was Tschechien oder vielleicht gegen Finnland und gegen die Schweiz. Und an einem guten Tag ist da vielleicht auch da ein Sieg möglich. Aber gegen Kanada und gegen die USA auch nicht an einem guten Tag. Auch nicht an einem sehr guten Tag.
Richtig. Und deshalb sind alle sehr froh, dass es dieses Jahr zum letzten Mal der Fall ist, dass dieses Format gespielt wird. Christian Kühners hat noch ganz klar gesagt, es war absolut überfällig. Es kann ja nicht sein, dass da quasi 2 Teams, und damit meint er natürlich USA und Kanada, das ganze Format diktieren. Und es ist natürlich klar, warum die das wollen. Denn die wollen auch in der Vorrunde schon einmal gegeneinander spielen. Weil wenn es so, wie es ab nächstes Jahr ist, dass wahrscheinlich die USA ein Gruppenkopf sind und Kanada ist der Gruppenkopf der anderen Seite.
Ja, sicher. Weil eins und zwei der Weltrangliste.
Genau, dann trifft man sich halt frühestens im Finale. Ne? Und also außer man wird irgendwie Vierter in der Vorrunde, aber da geht ja keiner von aus.
Aber
ne?
Es gibt also nur einmal das Spiel, höchstens einmal das Spiel.
Genau. Und so gibt es auf jeden Fall. Im aktuellen Format gibt es das Spiel zweimal. Ja. Und was natürlich wirklich für dieses Format spricht, dass es für Kanada und die USA relativ belanglos ist. Die werden wahrscheinlich jedes Spiel in der Vorrunde dann mit 5-6 Toren Abstand gewinnen. Und dann Viertelfinale wird so halbwegs interessant und dann frühestens ab Halbfinale wird spannend und Finale dann natürlich richtig. So hast du in der Vorrunde schon mal einen harten Gegner und kannst schon mal ein kleines Zeichen setzen mit Blick aufs Finale. Andererseits, und da gebe ich Christian Kühners recht, dieses Turnier wird ja nicht ausgespielt, damit Kanada und USA Spaß haben, sondern dieses Turnier wird ausgespielt, um die beste Eishockey-Mannschaft der Welt bei den Frauen zu finden. Und da sind verschiedene Nationen am Start und erstmal sind grundsätzlich alle gleichberechtigt, weil das Turnier bei Null losgeht. Und deshalb finde ich es auch gut, dass nächstes Jahr halt das Prinzip geändert wird, weil es halt auch für andere Mannschaften dann nicht fair ist sozusagen. Also wir reden immer über die Schweizerinnen, die sich ja irgendwie immer in den letzten Jahren dieser Topgruppe gehalten haben, die dann teilweise mit einem einzigen Sieg in diesem Turnier im Halbfinale standen. Die haben nämlich alles in der Vorrunde verloren, haben dann aber dieses eine Viertelfinale irgendwie teilweise nur nach Verlängerung gewonnen und steht auf einmal im Halbfinale.
Also
und
du kannst, denkst,
war ihr jetzt wirklich die viertbeste Mannschaft des Turniers?
Genau, also du kannst dann, wenn du um Bronze spielst, hast du vier Gruppenspiele, Viertelfinale, Halbfinale und Spiel um Bronze. Du hast 7 Spiele und du kannst mit 2 Siegen aus 7 Spielen kannst du Bronze holen, ne? Aus dieser Top-Gruppe. Also natürlich jetzt, wir sprechen einerseits über Kanada und die USA, das ist das eine, und dann aber auch die halt hinten landen in der Gruppe. Die müssen halt ihr Viertelfinale gewinnen, das ist der eine Sieg, den sie brauchen, und dann sind sie in der Medaillenrunde, ne? Und dann brauchen sie noch einen Sieg, nämlich im Spiel um Bronze. Dann haben sie 2 Spiele gewonnen, 1 vielleicht auch noch Verlängerung und holen Bronze. Und das ist dann auch irgendwie ein bisschen komisch natürlich beim Format. Und diese Änderung ab 2026, wie gesagt, mit 2 gleichberechtigten und ähnlich starken Gruppen und dann eben dem letzten jeweils, der absteigt, und den anderen 4, die ins Viertelfinale kommen, spricht ja auch dafür, dass sich das Eishockey der Frauen einfach auch aus dem nordamerikanischen Kontinent ausweiten muss jetzt, ne? Und also das ist einfach auch durch die Gründung der PWHL und auch europäische Spielerinnen, die da mit dabei sind, einfach der nächste Schritt gegangen ist und das jetzt aber auch auf das IIHF-Level ja übergehen muss und klar sein muss, okay, dann muss da auch einfach die Gleichberechtigung mehr da sein und einfach insgesamt dieses Spiel mehr wachsen, nicht nur in Nordamerika, sondern auf der ganzen Welt.
Ich meine, natürlich brauchen wir nicht drum herumreden, dass die beiden nordamerikanischen Teams weiter alles dominieren werden. Das sehen wir nicht nur bei den Weltmeisterschaften oder bei Olympischen Spielen. Das sieht man ja auch in der PWHL, wer da die Stars sind. Das sind schon die Besten und die werden es auch immer unter sich ausmachen. Aber es sind ja nicht die Einzigen. Und ich finde, es gibt schon diverse Mannschaften, die Schritte gemacht haben. Also die Tschechien natürlich vor allen Dingen. Die Finnen waren vor ein paar Jahren mal gut, kommen jetzt wieder. Die Schweden mit ihrer eigenen Liga. In der Schweiz entsteht was. Und auch in Deutschland entsteht was. Und das muss man auch sagen, dass die deutsche Mannschaft wirklich besser ist, auch verdient bei Olympia ist. Und wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Kader schauen, ich glaube, mit dem Kader ist auch das Viertelfinale wieder drin, weil der Kader ist sehr eingespielt, der ist sehr erfahren. Ich glaube mal nicht, dass Großvater hat sich was an den Reihen geändert wird. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die fährt dahin und hat schon Ansprüche, ne?
Ich finde, also die Mannschaft ist eingespielt und das ist jetzt einfach die Mannschaft, die wir kennen, so aus der letzten Weltmeisterschaft, aus der Olympia-Qualifikation. Deutschland-Cups waren da 2 mit dabei, wo die so, oder beim Deutschland-Cup natürlich ohne die College-Spielerinnen, aber so ähnlich gespielt haben, mit Abstreiter im Tor natürlich, mit den Sturmreihen, die eingespielt sind, mit dieser absoluten Top-Reihe mit Nix und Hadraschek und Kluge, wo Nix jetzt in Schweden spielt, wo Kluge jetzt in der PWHL spielt, wo Hadraschek jetzt...
War schon mal in Schweden.
Hat jetzt,
war in Schweden,
genau.
Die Schwestern sind drüben. Also sind auch viele im Ausland unterwegs, ne?
Genau.
Oder waren es mal.
Sind und waren und Hadraschek jetzt auch gut in Form, weil sie eine gute Finalserie zum Beispiel der DFL gespielt hat, da Playoff-MVP geworden ist. Die Reihe ist schnell, die Reihe ist physisch stark. Du hast die beiden Welkenschwestern mit Vogt, das eingespielt ist. Du hast Feldmeier mit Haider und Schiefer, was eingespielt ist, und auch eingespielte Verteidigerpaare. Und was halt auch dazu kommt, du hast ja jetzt die 2 Spielerinnen eben in der PWHL mit Abstreiter und mit Kluge. Das ist halt die Frage, bringt dir das nochmal mehr bei einer Weltmeisterschaft? Also haben die ein größeres Niveau, als würden sie in Deutschland mehr spielen oder in Schweden mehr spielen? Oder ist das Niveau von diesen Spielerinnen, von Sandra Abstreiter und von Laura Kluge, höher, weil sie jetzt einfach täglich mit den Top-Spielerinnen trainieren? Denn die Einsatzzeiten sind gering, Kluge oder gar nicht da, Abstreiter.
Ja, wir haben ja mit Jeff McLeod drüber gesprochen, haben ihn bei dem Call genau danach gefragt. Und er hat natürlich jetzt nichts Negatives gesagt. Also er sagte sogar, dass Sandra Abstreiter vielleicht jetzt bald auch doch noch mal die Chance kriegt in Montreal wegen Verletzungen. Und sie saß jetzt zuletzt auch häufiger auf der Bank. Vielleicht kriegt sie jetzt wirklich bald mal ihr Spiel. Und Laura Kluge, klar, sie kriegt auch nur ein paar Minuten pro Abend, spielt er in der vierten Reihe. Das war natürlich in der heimischen Liga komplett anders. Da war sie eine absolute Topspielerin, die in jeder Situation auf dem Eis war. Aber was er natürlich auch sagt, das ganze Trainieren mit diesen Top-Spielerinnen, das ganze Umfeld, was du da hast, mit den Möglichkeiten, die halt diese PWHL-Organisationen einem jetzt bieten, das macht dich natürlich auch besser. Und, was man auch nicht vergessen darf, es sind auch viel mehr Spiele. Also klar ist es schöner, in der Woche 2x20 Minuten zu spielen, als 3x3. Aber dadurch, dass du auch viel mehr Spiele hast, ist das zumindest ein bisschen kompensiert.
Und dann ist die Frage, Deutschland, schaffen sie es in der Gruppe wieder, sich den ersten Platz zu holen? Also die eine Frage ist ja immer, wie viel stärker sind sie als die nominell schwächeren Nationen? Also Ungarn ist knapp dran, haben wir bei der Olympia-Qualifikation gesehen. Norwegen, Japan sind jetzt so die Nummer 1 Abstiegskandidatinnen, die du eigentlich schlagen musst, um erstmal ins Viertelfinale zu kommen und die Klasse zu sichern. Schweden ist gleich das Auftaktspiel am 9. April. Der stärkste Gegner, denke ich, in der Gruppe. Sie haben die Schweden letztes Jahr geschlagen. Schweden ist aber auch eine Mannschaft, die jetzt gerade bei den Vorbereitungsturnieren sich dann eher mit Finnland, Tschechien, der Schweiz misst. Und Deutschland hat eben dann in den Vorbereitungsturnieren, Deutschlandcup und so weiter, eher halt Ungarn, Slowakei, Frankreich, also sogar zweitklassige Mannschaften damit dabei. Also dieses erste Duell wird gleich interessant gegen Schweden. Und dann, ja, mal schauen, ob es wie vor einem Jahr dann zu einem knappen Viertelfinale kommt. Damals ja nur 0-1 verloren gegen Tschechien, richtig starke Leistung. Und dann ein Spiel um Platz 5. Also man hätte sich letztes Jahr noch für diese Top Gruppe qualifizieren können. Wenn man die Schweiz geschlagen hätte im Spiel um Platz 5, dann würde Deutschland in diesem Jahr in der Topgruppe spielen. Beim letzten Mal mit diesem Modus, aber man hätte zumindest den Schritt in die ersten 5 geschafft auf der Welt. Das war eine Niederlage in der Verlängerung. Laura Kluge beinahe mit dem Siegtor, da haben wirklich einen Zentimeter gefehlt, da so ein Nachstochern, Scheibe frei und dann natürlich mal wieder Alina Müller auf der anderen Seite, die das Tor gemacht hat für die Schweizerin, aber es war sehr, sehr eng. Ja, also das ist interessant, vor allem die Duelle mit Schweden, mit Tschechien vielleicht im Viertelfinale, vielleicht Finnland und dann eben ja möglicherweise mit der Schweiz, um zu sehen, wo steht das deutsche Eishockey bei den Frauen.
Ja, und Schweden ist, wie du sagst, das entscheidende Spiel, war ja vergangene WM schon so, du hast 1-0 gewonnen, also es war jetzt auch nicht so, als hätte ich auseinandergenommen, sondern andere Abschreiter nach 32 Paraden war natürlich überragend und Abschreiter hat ja damals auch schon gezeigt, da hat sie ja auch nicht viel gespielt, damals auch in Ottawa, dass sie trotzdem aus dem Training so viel mitnimmt und dass sie immer so fokussiert ist und dann bei der WM einfach nochmal eine Stufe höher schalten kann. Sie ist ja nicht umsonst dann zur Torhüterin des Turniers gewählt worden und genau so eine Sandra Abschreiter braucht die deutsche Mannschaft auch wieder und erst recht im ersten Spiel gegen Schweden.
So ist es. 9. April geht's los. Alle Spiele zu sehen bei Magenta Sport. Alle deutschen Spiele und dann auch das Finale. Möglicherweise wieder zwischen Kanada und den USA. Sehr wahrscheinlich zwischen Kanada und den USA. Das Ganze in Budějovice. Die Spiele auch ja tagsüber. Also 11 Uhr ist ein Slot, 15 Uhr ist ein Slot. Keine Nachtspiele. Abends vielleicht mal ein Viertelfinale, 20.30 Uhr. Finale wird um 18 Uhr sein. Also ganz gute Zeiten, vor allem für Freelancer perfekte Zeiten, so Tage, die Leute mit Tagesfreizeit können da natürlich auch reinschauen, dann tagsüber.
Du meinst uns beide? Herrlich.
Also ich schaue nicht rein, ich
du kommentierst,
ich arbeite, genau.
Ja, ja, ich sitze dann hier und lass mich von dir voll labern, da freue ich mich schon drauf.
Wenn ihr euch mehr volllabern lassen wollt von uns und zu Texten im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht zu steady.de/bisselhockey, schließt deine Mitgliedschaft ab für eben die 10 Minuten Eishockey in allen Wochentagen und unsere Texte, die Best of 7, die wöchentliche Kolumne und aktuell die 3 Gedanken zu den Playoffs. Und noch einmal der Hinweis auch auf unser WM-Crowdfunding startnext.com/WM-2025. Es wird den Podcast geben, er wird frei empfangbar sein. Ich appelliere auch an eure Ehre, wenn ihr das hört, wenn ihr das konsumiert, dann zahlt auch ein bisschen was dafür. Ja, ich appelliere an eure Ehre. Nee, ja. Aber also, ich habe es auch an anderer Stelle.
Morgen in den Spiegel gucken, während ihr den Podcast hört, wenn ihr nicht dafür bezahlt habt. Das ist die Frage, die ihr euch stellt.
Nein, es ist ja, also.
Nein, Quatsch. Also jetzt mal ernsthaft. Wir reden sehr oft darüber mit hier bezahlen da. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt, sind wir die Letzten, die irgendwie sagen, jetzt geht morgen nicht essen, weil ihr diesen blöden Podcast finanzieren müsst. Überhaupt nicht. Wer was übrig hat und denkt, hey, die machen das gut, das hören wir uns gerne an, spendet gerne, wenn nicht, auch okay. Kein Stress, keine Verpflichtung.
Und das Ding ist ja auch, wir machen es ja wieder frei. Ne? Also es ist einfach, läuft über diesen Feed, den könnt ihr abonnieren, jeder kann das hören. Und wer will und wer sagt, boah, da beteilige ich mich, der kann das tun und kann das unterstützen. Wir freuen uns.
So ist das.
Danke an Mensch Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer und danke an euch alle.
Fürs Zuhören und fürs Supporten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.